FM4 Interview Podcast. FM4 Doppelzimmer.
Zu Gast bei Elisabeth Scharang ist die Philosophin Liz Hirn. Mit ihrem aktuellen Buch Wer braucht Superhelden? Stellt sie unsere Sehnsucht nach Superman in den Mittelpunkt und Männlichkeitsideale auf den Prüfstand. Die 1984 in der Obersteiermark geborene Liz Hirn hat ein Philosophiestudium und eine Gesangsausbildung in Graz, Paris, Wien und Kathmandu absolviert. Sie unterrichtet an der Uni Wien, betreibt eine philosophische Praxis und beantwortet seit März in ihrem Podcast Philosophieren mit Hirn Fragen wie: Warum ist das Leben im Rausch so viel besser? Macht Liebe wirklich glücklich? Warum sind wir so angstgetrieben? Oder warum ist Faulheit erstrebenswert? Ganz nach dem Motto: Raus aus dem Elfenbeinturm der akademischen Philosophie, rein in den Alltag.
Die Philosophin Liz Hirn ist heute bei mir zu Gast im Doppelzimmer. Liz, du hast eine Praxis, du bist eine praxisorientierte Philosophin. Jetzt habe ich mir gedacht, was kann man sich unter einer philosophischen Praxis vorstellen, die nämlich meint, dass tatsächlich Menschen zu dir kommen können? Denkt man sich zuerst, legen sich die auf die Couch? Was tun die mit der Philosophin? Was macht die Philosophin mit ihnen?
Ja, nein, ich habe leider keine Couch zum Drauflegen, muss ich sagen. So bequem ist es nicht. Ich treffe mich meistens mit meinen Gästen draußen. Und zwar deshalb, weil ich es schön finde, in einen Raum gemeinsam zu gehen, der jetzt nicht mein Intimraum ist und auch nicht der von jemand anderem, sondern einer, wo man sich mal trifft. Also vielleicht kein neutraler Ort, aber ein Ort, der mal nicht diese Komfortzone bietet, also wo man sich mal annähern muss. Und ich auch gut finde, wenn fürs leibliche Wohl gesorgt wird. Also ich sehe das schon so, dass die Entspannung und auch die Gesprächsatmosphäre dann angeregt wird, wenn einmal so primäre Bedürfnisse einfach mal abgedeckt sind. Und dafür will ich eigentlich nicht zuständig sein, weil diese Ebene, um die soll sich wer anderer kümmern. Ich möchte da abholen, wo die Frage ist. Und ich habe so den Eindruck, wenn mal so ein heißer Kaffee am Tisch steht, dann kommt man ganz, ganz schnell ins Reden. Und dann ja, gibt sich das eigentlich sehr, sehr gut. Und wer zu mir kommt, das ist ganz unterschiedlich.
Wofür fühlst du dich zuständig?
Naja, das ist so eine Sache. Ja. Ich bin ja die erste Verfechterin, dass ja Philosophie keine Selbsthilfetherapie ist, sondern dazu da ist, nicht nur die eigenen Gedanken mal zu ordnen, sondern auch mal so die eigenen Dogmen zu analysieren. Also auf welche Basis stelle ich mein Denken, welche Wertvorstellungen habe ich, sind das überhaupt meine, übernehme ich die einfach unhinterfragt. Und die meisten, die zu mir kommen, sind einfach in einer Situation, wo es ein Dilemma gibt oder eine Paradoxie. Das heißt, irgendeinen Widerspruch in ihrem Denken, wo sie nicht weiterkommen. Das kann zum Beispiel jetzt moralisch sein. Unternehmer, der kommt und sagt, er muss jetzt eigentlich Leute kündigen, weil die Situation ist jetzt nicht gut in der Firma, er will, dass die Firma überlebt. Auf der anderen Seite hat er aber für sich den Grundsatz, dass er sorgen will für die Leute, dass er eben das nicht vereinbaren kann, dass er jetzt jemanden ins Unglück stürzt. Ja? Also es kann zum Beispiel so ein moralisches Problem sein. Und wofür bin ich zuständig? Nicht ihm zu sagen, was jetzt richtig oder falsch ist oder so Seelenheil zu betreiben, also da gibt es ja eh genug Priester und Seelsorger, sondern mal zu schauen, wie man in seinem Denken, in seiner Gedankenkette zu einer Lösung kommt. Wie die ausschaut, weiß ich aber vorher nicht. Das ist tatsächlich das Ergebnis von einem gedanklichen Prozess, dem man sich annähert und auf dem man dann jemanden begleitet.
Und auf welcher Struktur baust du das auf?
Nee, es gibt verschiedene Ansätze und die nehme ich dann auch wahr. Es gibt einige Ansätze, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts kursieren, so zum sokratischen Dialog, zum sokratischen Gespräch. Es gibt auch einige Techniken, die in Richtung Fragetechnik gehen, ja, die ganz stark auch von der Antike teilweise inspiriert sind. Es gibt aber auch jetzt Praktiker wie den Oscar Brenefier, die spezielle Techniken wirklich zur Entscheidungsfindung auch anwenden. Also da greife ich schon auch zurück, mit wem ich es zu tun habe. Im Sinne auch, wie jemand denkt. Ja. Also es gibt Menschen, die sagen, sie möchten ihr Gefühlschaos ordnen, aber wissen, dass ihr Dilemma auf etwas Geistigem beruht. Also sie sind jetzt in dieser Zwickmühle, weil sie es nicht lösen können für sich, was sie wollen, was sie nicht wollen. Und dann gibt es Leute, die sagen, okay, ich war schon bei einem Psychotherapeuten, ich war bei einer Psychiaterin, die helfen mir alle nicht, ich habe kein psychisches Problem, ich muss diesen intellektuellen Konflikt lösen. Und dafür brauche ich sie. Also ich habe meistens Klienten, die ganz genau wissen, wo das Problem ist und dann versuchen, das aufzumachen mit mir gemeinsam.
Wie gehst du mit emotionalen Konflikten um?
Die versuche ich mal zur Seite zu lassen. Also schon zu berücksichtigen, aber das ist nicht mein Gebiet. Also das ist dann etwas, was sehr gut funktioniert, wenn man zum Beispiel mit jemandem aus Psychotherapie etc. zusammenarbeitet. Aber ich konzentriere mich wirklich auf den Konflikt im Denken.
Kannst du deine eigenen emotionalen Konflikte dann oft irgendwie auf eine Intellektuelle heben, wo du das dann besser lösen kannst?
Böse Frage.
Ich frage für eine Freundin.
Manchmal, ja. Das Problem ist, das sehe ich ja auch, wenn wir so Intervisionskreise haben. Also ich bin ja auch mit anderen Praktikern, Praktikerinnen verknüpft und so. Und wir versuchen ja auch dann gemeinsam mal zu schauen, okay, wo gibt es Problemstellungen, welche Literatur kann man verwenden, was ist jetzt neu am Programm, ja, wie hat sich das weiterentwickelt, zur Qualitätssicherung sozusagen. Und da ist einfach ganz klar, wenn ich hier auch Konflikte habe, dann suche ich mir auch jemanden von außen. Also zu glauben, man kann all diese Sachen mit seinem eigenen intellektuellen Vermögen unter Anführungszeichen jetzt lösen, das halte ich für eine trügerische Sache. Ja. Also ich hole mir da lieber nochmal die Meinung von jemandem von außen oder jemanden, der mir Feedback gibt. Und das hilft mir meistens mehr, auch wenn ich so erzogen worden bin, dass ich es selber lösen sollte. Aber ganz ehrlich, es tut schon gut, wenn jemand einmal Klartext spricht und von außen kommt.
Wenn man durch deine Bücher liest, dann kommt das Wort rational ziemlich oft vor.
Mhm, ja.
Und ich finde aber, das ist ein Wort, das so dermaßen oft in unterschiedlichen Arten und Weisen verwendet wird, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was es heißt. Mhm. Und auch gar nicht mehr weiß, ob ich es gut oder schlecht finden soll, wobei Worte jetzt nicht gut oder schlecht sein können. Aber ich habe oft das Gefühl, es wird ein bisschen dafür verwendet, jetzt sei doch mal rational. Also jetzt schauen wir uns das mal rational an und soll irgendwie wegpacken ganz viel von dem, wo ich oft das Gefühl habe, das sollte man sich aber auch anschauen. Mhm. Du siehst es schon ein bisschen differenzierter.
Ja, ich tue mir sowieso schwer, da habe mir sehr schwer getan, dass jetzt in der akademischen Philosophie, gut, es gibt natürlich Richtungen und Strömungen, die sich schon auch mit dem emotionalen Aspekt oder mit Emotionen, Affekten etc. beschäftigen. Und ja, das ist jetzt nicht vielleicht das erste Thema der Philosophie, aber ich finde es ganz wichtig, wenn man Rationalität verstehen will, wenn man so Begriffe wie Vernunft, jetzt egal, ob es jetzt im Kantschen Sinn ist oder im Hegelschen, wie auch immer verstehen will, schon diesen Begriff breiter zu denken, dass das eingebettet ist, dass ein Vermögen eben nicht nur darin besteht, etwas analysieren zu können und irgendwie verstandesmäßig eins und eins zusammenzählen zu können, sondern tatsächlich, dass da ganz, ganz viele Faktoren mitspielen. Und so wie ich es verstehe oder verstanden haben will, hat das bei mir immer einen ganz, ganz stark phänomenologischen Touch, auch einen sehr existenzialistischen. Also zu glauben, dass jetzt einfach irgendwo Rationalität funktionieren kann wie bei einer Maschine und da kommen keine anderen Vermögen, Affekte etc. dazu, halte ich jetzt auch von meiner Erfahrung jetzt als praktische Philosophin für tatsächlich absurd und widersinnig. Also natürlich sind wir nicht nur Maschinen und natürlich muss Rationalität als was viel Komplexeres verstanden werden, vor allem wenn es um menschliche Rationalität geht.
Aber wird nicht gerade das Argument mit der Vernunft oft dafür verwendet, um Diskussionen nicht zu führen? Sei doch mal vernünftig, wenn du das vernünftig siehst, dann fällt doch das und das und das und das weg.
Ja, teils. Aber das glaube ich, liegt auch daran, dass wir sowieso ein Problem haben mit diesen großen Begriffen. Also ich denke jetzt auch an, wenn wir über Freiheit reden oder Meinung, ja. Also wir verwenden die alle und wir haben alle ein Gefühl dafür, ohne wirklich einen Diskurs darüber zu haben, was meinen wir eigentlich damit. Also ich glaube, das ist ein generelles Problem. Das können wir vielleicht jetzt auch nicht gesamtgesellschaftlich lösen. Wo ich aber schon glaube, dass Philosophie helfen kann, ist, dass man zumindest mal versucht zu verstehen, was die Begriffe für einen selbst bedeuten, also wie man sie selbst verwendet. Ich finde zum Beispiel spannend bei diesem Begriff Freiheit. Also man wächst mit diesem Begriff auf und jeder scheint irgendwie ein Gefühl dafür zu haben. Dass diese Freiheit aber als Konzept immer nur relational sein kann, das schwingt oft nicht mit, sondern man hat dieses Gefühl von dieser absoluten Freiheit. Man darf alles. Ja. Dass aber, wenn jetzt jeder alles darf, das dazu führt, dass irgendwie ich da nicht mehr so frei bin oder möglicherweise nicht mehr frei bin, das wird nicht mittransportiert. Also wir haben diesen in manchen Belangen sehr poetischen Zugang zu diesen Begriffen, ohne wirklich zu verstehen, was wir eigentlich für uns selbst damit meinen oder was das bedeuten kann. Und da würde ich mir mehr Klarheit wünschen. Also vielleicht hier der Appell auch und warum ich das Wort rational so oft verwende. Ja? Also zumindest mal für sich selbst zu schauen, wie verwende ich diesen Begriff. Begriffe setzen immer Grenzen. Die Frage ist, weiß man die eigenen?
Da fällt mir jetzt irgendwie, das muss ich jetzt kurz raussuchen, aus einem deiner Bücher. Genau, das ist nicht von deinem letzten, sondern von dem davor. Das heißt, geht's noch, warum die konservative Wende für Frauen gefährlich ist? Weil du vorhin gerade gesagt hast, du mit der Freiheit, die eigene Freiheit kann die Unfreiheit von anderen bedeuten, was sehr oft gerade bei uns so ist. Und da steht bei dir, dafür, dass Frauen aus privilegierten sozialen Schichten Fortschritte in Richtung Gleichstellung machen, Frauenquoten nutzen und wirtschaftlich unabhängig leben können, bezahlen die anderen einen hohen Preis. Mhm. Meint was?
Meint, dass ich den Eindruck habe, dass in der Diskussion, wenn es darum geht, was ist jetzt erreicht worden, zu welchen Räumen, zu welchen Positionen haben Frauen Zugang, dass hier dieses Vorurteil vorherrscht, es wäre ja eh für alle möglich. Ja, das heißt, es ist eine Sache des eigenen Engagements, der eigenen Fähigkeiten, der eigenen Leistungsfähigkeit, so gut zu sein, wie diese Positionen zu haben. Wenn man sich aber anschaut, wie sich gesellschaftliche Verhältnisse so darlegen, stimmt das so gar nicht. Jetzt nicht nur durch die Krise haben wir gesehen, wo sich es nochmal richtig verstärkt hat, wie wir auch Frau sein und Mutter sein etc. verstehen, sondern auch schon davor. Ja, also wenn man sich anschaut, welche die Vertreterinnen dann dort sind an diesen Positionen, dann sind es oft Frauen, die sehr, sehr stark auf ihre Freiheiten haben verzichten müssen, die zum Beispiel sich gegen Familie haben entscheiden müssen, oder die davon abhängig waren, dass sie aus privilegierteren sozialen Verhältnissen kommen, ja, also wo Geld jetzt nicht unbedingt das Thema war. Das heißt, sehr, sehr wenige schaffen es trotz all der Widrigkeiten hinauf und die müssen dann halt oft so als dieses Vorbild herhalten, dass es ja eh alle können. Und gegen das wende ich mich. Also wir sind weit, weit, weit weg davon, dass wir diese Art von Chancengleichheit haben, aber dieser Hype, dass es ja möglich wäre, das lässt sich natürlich gut verkaufen und natürlich auch gut als Druckmittel verwenden gegenüber den Frauen. Und auch Männern, muss ich jetzt in Klammern natürlich sagen.
Du hast irgendwie auch einen sehr interessanten Satz gesagt, kein Geschlecht soll einen eigenen Safe Space besetzt halten. Das heißt, damit meinst du, also ist ein Zitat auch von dir, wenn wir wollen, dass Männer öfter in Karenz gehen, müssen wir auch andere Felder öffnen, von jedem Anschein der Ungleichverteilung befreien. Das heißt zum Beispiel was?
Naja, das ist natürlich wieder so ein Thema, witzig, weil ich meinte speziell jetzt auch das Thema Gewalt. Ja, also die Vorstellung, wie Frauen Gewalt ausüben, ob sie überhaupt Gewalt ausüben, wer von jetzt, wenn man es jetzt wirklich nur zweigeschlechtlich denkt, ja, ich nehme es jetzt mal so eng, ja, welches Geschlecht quasi da dieses Monopol der Gewaltausübung hat. Und mir ist halt aufgefallen, dass selbst die wirklich ambitioniertesten, emanzipiertesten Frauen dann oft genau diesen Themenbereich aussparen, als ob sie wollen sich einfach nicht damit beschäftigen. Ja, also ich rede jetzt nicht nur von Polizei, sondern zum Beispiel auch Militär etc. Das ist ein Bereich, den jetzt Frauen an sich, da nehme ich mich gar nicht aus, dann schon oft gern aussparen. Jetzt vielleicht gar nicht als Tabu, sondern einfach also ohne daran zu denken, dass es ein Bereich wäre, wo vielleicht eine gewisse weibliche Repräsentation vielleicht sinnvoll wäre, weil tatsächlich davon wichtige Dinge ausgehen könnten. Also es ist ja schon eine Frage auch der Repräsentation in einer Demokratie, wer Gewalt ausübt, wer in diesem Einflussbereich ist. Und ich habe das Gefühl, dass sehr, sehr viele Frauen, nicht alle, aber viele doch diese Vorstellungen haben, dass halt all diese Bereiche noch ganz stark mit körperlicher Kraft, mit körperlicher Stärke, mit körperlicher Überlegenheit verbunden sind. Also allesamt Felder, die natürlich Männer besetzt hielten. Jetzt kann man ja geschichtlich verfolgen, nicht nur im Mittelalter, sondern auch davor in diesen Kriegergesellschaften. Ne? Und ich denke aber jetzt, wo es so stark um technologische, digitale Prozesse geht, die in diesen Bereich reingehen, wo es diesen Krieg als Vorstellung so nicht mehr gibt, dass es ganz, ganz wichtig wäre, hier auch Frauen zu repräsentieren, ja, und Frauen reinzubringen. Nämlich auch nicht nur mit ihrer Erfahrungswelt, sondern auch mit den Agenden, die natürlich da auch Frauen reinbringen können in diese Sektoren, um diese männlichen Monopole, diese, ja, ich sag schon fast männliche Habitate zu durchbrechen. Aber auch, und das ist mir auch wichtig, weil es tatsächlich fair wäre, dieses Thema Gewalt nicht nur als eine Sache von Männern zu denken, also Männer üben es aus und Männer sind dann auch die Täter, sondern auch reinzunehmen, dass hier Frauen eine Verantwortung haben, in einer Demokratie hier teilzuhaben, hier mitzubestimmen, zu bestimmen, wie werden Drohnen programmiert, wie werden Waffen gehandelt, welche werden angekauft. Ja? Also all diese Fragen die haben nichts jetzt mit Muskelkraft zu tun, sondern so sehe ich's oder so erfahre ich's auch in Diskussionen, sind einfach wie Dogmen im Kopf. Ja? Also Frauen sollen sich da weghalten, weil Frauen sind halt friedlicher, friedliebender, die wollen nichts damit zu tun haben. Die wollen sich da nicht quasi die Hände schmutzig machen.
Wie siehst du das mit Gleichstellung ist gleich Gleichmacherei? Weil darum geht es ja nicht. Über das sind wir ja, glaube ich, schon lang hinweg. Aber wie kann eine Gleichstellung funktionieren, wenn man zum Beispiel jetzt die Zahlen anschaut? Und da ist ja eine ganz neue Studie rausgekommen, die, glaube ich, jetzt niemanden von uns wahnsinnig überrascht hat, wie denn so die Aufteilung, die Arbeitsaufteilungen waren während der letzten 2,5 Monate. Und da kommt schon raus, dass, also wenn man quasi alles öffnet, dann, sage ich jetzt mal überspitzt, machen die Frauen auch noch diese Arbeit in den Bereichen, wo sie bisher nicht waren. Mhm. Das Problem ist nur, sie bleiben auch bei der Arbeit, die sie ursprünglich gemacht haben. Das heißt, es wird immer noch mehr und die Umverteilung funktioniert aber nicht. Und das scheint irgendwie momentan das große Problem. Das heißt, die Frauen haben Lohnarbeit, unbezahlte Arbeit, weil sich die nicht in dem Maß umverteilt, wie sie das sollte zwischen Männern und Frauen. Und wie tut man da?
Also da gibt es ja sehr viele Ansätze dazu. Also zum einen mal finde ich schon, du hast das schon gut auf den Punkt gebracht, also es hat niemanden überrascht. Ich meine, das ist ja das erste Zeichen für mich, dass meine These auch nochmal des ersten Buches untermauert. Also wir glauben uns sehr oft als viel emanzipierter, als wir sind. Und das ist, meine ich, jetzt gar nicht übergriffig jetzt einzelnen Frauen gegenüber, sondern ich glaube auch, wir wiegen uns in diese Sicherheit, wir hätten diese Errungenschaften, wir haben diese Möglichkeiten, Arbeit anders zu verteilen.
Das betrifft uns aber nicht. Das betrifft übrigens Männer genauso.
Das betrifft Männer genauso,
ja. Es gibt ja auch viele Männer, die, also auch sehr feministische Männer, die, glaube ich, da nicht immer ganz den realistischen Blick drauf haben.
Ja, das stimmt, das ist wahr. Es gibt auch Männer, die da schon den Blick drauf haben, erlebe ich auch, die aber sagen, sie bekommen zum Beispiel den Zugang nicht. Anders zu handeln, also zum Beispiel viel mehr Zeit mit dem Kind zu verbringen. Auch das gibt's, ja. Also die dann sagen, gut, in den ersten paar Monaten hat mich quasi die Mutter fast vom Kind isoliert, ja, weil das ist ja das angeblich das Wichtigste, die sich da auch vernachlässigt fühlen. Also es gibt da sehr viele Bereiche, wo auch Verbesserungsbedarf seitens des Verhaltens von Frauen ist, ja, oder wo man sich vielleicht etwas Macht abgeben muss, auch jetzt von der Mutterrolle und dem Mann zuspielen muss, was einem nachher das Leben sehr erleichtern kann. Also ja, das ist eine sehr komplexe Situation. Aber was ich spannend finde, ist eher, wie wir gesellschaftlich dann mit dieser Arbeit umgehen. Also natürlich gab es diesen Aufschrei. Es gab dann aber auch die Männer, die meinten, wie können sich da Frauen jetzt überhaupt beklagen? Wie können Frauen jetzt quasi überhaupt das auf die Agenda setzen? Weil wie furchtbar ist denn das? Weil das müssen doch Frauen wollen und lieben. Das sind doch die richtigen Frauen, die das genießen und die nur mit der Familie sein wollen, die ihre Familie fördern wollen. Also es gab auch dieses Bashing von Frauen, die sagen, das muss ich irgendwie ausgleichen, wir müssen da faire Verhältnisse schaffen. Ja. War von Männern und Frauen der Fall, aber vor allem, wie ich so auf Twitter und so weiter gesehen habe, eher von Männern der Fall. Was man dagegen tun kann, na zum Beispiel mal solche Sachen aufmachen wie die Heldinnenfrage. Ja. Also war mir schon ein großer Dorn im Auge, jetzt diese ganze Betitelung auch von Frauen als Heldinnen des Alltags und damit ist die Sache über gegessen, ja. Also weil Heldinnen, das ist ja das Schöne an Helden, die opfern sich ja gern freiwillig auf. Also die brauchen ja keinen Lohn, sondern eher genug ist, wenn sie als Heldinnen gesehen werden und dann kurzzeitig diese Anerkennung bekommen.
Das heißt, das war eigentlich eine Falle.
Also ich sehe es als Falle, ja. Und da Sprache zu unterschätzen und auch diese Bilder, die so festgefahren sind, in unserer Sprache zu unterschätzen, das hielt ich dafür einen großen Fehler, ja. Also zu sagen, das Heldinnen-Ding, das interessiert uns nicht. Wir wollen bessere Arbeitsbedingungen. Wir möchten danach bessere Vereinbarkeit mit Kindererziehung etc. Das wären so Dinge, ja, die da rausschauen sollen. Aber eine Einmalzahlung oder eine Zweimalzahlung von 100 Euro, das kann sie jetzt nicht wirklich sein. Ja. Aber ja, also wie gesagt, man kann mit Sprache und auch mit diesen kleinen Tricks Frauen sehr, sehr gut dazu bringen, dass sie Dinge ja auch unbezahlt tun oder eben das mehr an Dingen tun.
Tja, das mit den Heldinnen, das beeindruckt mich jetzt sehr, weil es sofort ganz schlüssig ist.
Ja, es funktioniert übrigens umgekehrt auch, wenn man sich anschaut, wie dieser Heldenbegriff auf Männer angewendet wird, gerade wenn es um militärische Situationen gibt. Also wenn man Männer auch zur Gewaltausübung bringen will oder sagen muss, ah, ihr müsst jetzt das Land beschützen, ihr müsst eure Familie beschützen, seid Helden, dann kommt genau dieser Begriff auch. Also dieser Heldenbegriff, ja, der ist unglaublich wirkmächtig, der ist unglaublich toll auch einzusetzen, weil er nicht nur so viele moralische, ethische Konzepte drinnen birgt, ja, sondern auch ein wunderbares Propagandamittel sind, um Frauen und Männer dazu zu kriegen, dass sie unterschiedliche Dinge tun. Bei Frauen ist es halt diese Aufopferung in der Familie, da kann man das super irgendwie so vermitteln, hat man gesehen bei den Supermarktverkäuferinnen, und bei Männern funktioniert es halt zum Beispiel bei militärischen Konflikten wunderbar. Da ist es halt wichtig, dass diese Vision des Helden, dass der quasi verteidigt, der stark ist.
Auch die Märtyrer haben uns
genau, ja auch die Märtyrer,
lange
genau.
begleitet, genau. tun das immer noch.
Ja, also wenn von Helden und Heldinnen die Rede ist, finde ich, sollte man mal genau hinschauen. Ja, ich weiß, es ist verlockend und jeder spürt manchmal dieses Gefühl, dass es da warm wird und man sich denkt, na, eigentlich schöne Vorstellungen, hohe moralische Prinzipien, aber wahnsinnig leicht zu missbrauchen, gerade im politischen Kontext.
Na, ist ja lustig, weil es ist ja, du schreibst ja auch in deinem Buch über die Wirkmächtigkeit von Bildern über Filme, also was wir dafür für Rollen kriegen und wie wenig da von Frauen an Drehbüchern geschrieben wird und an Regie geführt wird, also gerade im amerikanischen Film. Und da musste ich denken dran, da gibt's ja diesen Begriff der Heldinnenreise oder der Heldenreise, also die man in der Dramaturgie lernt. Ist da eigentlich ein Unterschied? Weil ich habe irgendwie so drüber nachgedacht, so mit welchen Bildern auch im Kino wir aufgewachsen sind, und tatsächlich sind das ganz, ganz viele Helden natürlich, und die Heldinnen, die kommen jetzt, also vor allem wenn man das letzte Buch von dir liest, also wo es um Superhelden geht, dann denkt man natürlich gerade sofort an die Superheldinnen, die jetzt aus den Marvel-Studios hervorgeschossen werden. Mhm. Sind die Heldinnen da genauso zu behandeln wie die Helden? Ist das dasselbe? Kommen die aus demselben Stall?
Also ich wäre jetzt mal geneigt zu sagen, ohne jetzt alle zu kennen, die jetzt kommen, und vor allem das Problem an diesen Superhelden, und das ist tatsächlich, es macht es wahnsinnig komplex, ist, die verändern sich ja auch, ja. Also der Superman von den 30er Jahren ist jetzt nicht mehr der heutige, ja. Also da gab es Wandlungen, um ihn kommerziell besser verwerten zu können. Alles wird quasi diverser, aber bitte unter dieser Konnotation, wir wollen es halt auch verkaufen können. Wir wollen größere Gruppen erschließen. Das lässt sich auch von den Verkaufsstrategien etc. sehr gut rauslesen, ja. Also das war jetzt nicht, dass jetzt dieses emanzipatorische, diverse Denken jetzt gesiegt hätte, sondern okay, welche Gruppen kann man ansprechen, wohin kann man diese Filme verkaufen? Ja? Ich würde sagen, ja. Also wenn man sich anschaut, mal zumindest die ersten Gestalten, fangen wir mal so an, von Wonder Woman bis Batgirl und so weiter. Gut, Batgirl ist nochmal eine andere Geschichte, weil die war wirklich eine Erfindung deshalb, weil eben Batman unter diesem Verdacht gestanden ist, dann vielleicht homosexuell zu sein. Also da braucht man dann schnell ein Batgirl, um die Psychiater, die sich dann in Amerika da aufgeregt haben, zu beruhigen. Ja, das ist jetzt schon länger her. Und Wonder Woman war ja auch eine sehr lustige Erfindung insofern von einem Psychiater und seiner Frau und seiner Geliebten, um da eben quasi diesen Helden auch eine starke Heldin entgegenzustellen. Was ich witzig finde dabei ist, dass dieser ganze Mythos auch dieser ersten Superheldin, ja, dieser Wonder Woman, damit zusammenhängt, dass sie ihre Sexualität unter Kontrolle hat. Also in dem Moment, wo sie tatsächlich Gefühle entwickelt, sexuell aktiv wäre, ist sie schwach. Ja? Also quasi ihre Keuschheit, ähnlich diesen Amazonen-Mythos, auf dem sie ja auch beruht, ja, ist das quasi, dass sie ihre Jungfräulichkeit, ihre Keuschheit so weit unter Kontrolle haben muss, weil ansonsten verliert sie quasi alle ihre Superkräfte. Und da würde ich mal sagen, es ist schon ziemlich verräterisch. Ja? Also da würde ich jetzt nicht sagen, es ist jetzt das übermäßig emanzipatorische Bild, mal abgesehen von der Kleidung und Körperformen. Ja? Aber da würde ich schon sagen, es ist klar, dass es eine männliche Handschrift trägt, unter Anführungszeichen, und natürlich schon aus diesem Denken auch kommt. Ja, vielleicht so gut auch die Intention ursprünglich war. Und jetzt finde ich halt spannend, wenn man sich so Konzepte anschaut, wie auch die Harlequin und so weiter, und dann also bei Birds of Prey oder auch die Black Widow, die jetzt ja gemacht wird, ich kenne den Film noch nicht. Ich finde ja schon allein, wie sie auch benannt wird, nach wem sie benannt wird. Also diesen Bezug immer auch zum Männlichen hin, ja. Auch bei Birds of Prey, ja, die enttäuschte Liebe, diese Emanzipation von diesem Typen. Also diese Frauen sind auch immer ganz, ganz stark gesehen in dieser Verbindung zu einem anderen, entweder Superhelden oder Antihelden oder was auch immer, ja. Also sie sind
sie
nicht diese...
Sie wurden dazu, weil...
Ganz genau, genau. Also es gibt diese Vorgeschichte, aber also sie sind in diesem Beziehungsgeflecht mittendrin. Und wenn man anschaut, wie sie ausschauen, sie gefallen ja auch dem Auge. Ja, also sind ja jetzt so divers sind sie tatsächlich nicht. Ja, also zumindest nicht, was Körperformen oder auch vielleicht die Art zu kämpfen oder zu denken angeht. Ja, also sie bedienen genau diese Fantasien wieder, auch wenn sie besonders wild sind und besonders umtriebig sind. Jetzt kann ich sagen, oder ich werde öfters gefragt, na, ist das nicht ein Fortschritt? Ich weiß es nicht. Ja, also was man jetzt sieht, und das finde ich spannend, ist, dass auch Frauen Gewalt ausüben können. Ist ja nicht selbstverständlich, auch wenn man sich so kulturell anschaut. Es sind ja meistens Ausnahmefrauen, die diesen Status haben. Aber generell sind Frauen die eher Opfer von Gewalt wären. Ja,
aber das ist ja hier auch so. Ich meine, dass die Frauen hier in den Actionfilmen, das sind ja Heroes, also das sind ja Superheldinnen, das sind ja keine normalen Frauen.
Ganz genau.
Die mal einem Typen eine knallen. Ja,
ja, genau. Und das ist natürlich nochmal eine andere Komponente dazu. Übrigens auch eine zu dem, die ich aufmache, wenn ich mir überlege, okay, wie hat sich dieser Heldentyp überhaupt weiterentwickelt zu den Superheldentypen? Weil wir ganz eindeutig sehen können, wie kulturgebunden die auch sind. Also mit all diesen Fortschritten und Problemen, die wir haben, wachsen natürlich auch die Kräfte der Supermänner und Superfrauen. Ja? Weil wenn ich mir jetzt anschaue, was willst du jetzt mit einem Typ Achilles mit Schwert oder einfach nur mit Körperkraft in einer Welt tun, wo Digitalisierung Jobs bedroht, wo es ökologische Katastrophen gibt, Klimawandel, ja, also was soll er da mit seiner Körperkraft ausrichten, ja, also natürlich braucht er übermenschliche Kräfte, um denen entgegenzustehen. Und ja, es ist natürlich klar, dass sich das jetzt nochmal vielleicht auch weiter auslagern wird, vielleicht wenn auch noch andere Gruppen, vielleicht, da kommen vielleicht auch noch Kinder dazu, die dann Superkinder sind, ja, aber de facto ändert das nichts an dem, wie wir Gesellschaft gestalten, also sie spiegeln einfach nur auf einer höheren Ebene weiter, wie wir Gesellschaft sehen und auch Gesellschaftsbilder sehen. Und nein, die typische Frau ist die Wonder Woman einmal nicht. Was sie vielleicht teilt, ist eher das Bedenken, das man hat gegenüber weiblicher Sexualität zum Beispiel und der Art, wie Frauen ihre Kräfte einsetzen können oder nicht.
Liz Hirn, Philosophin, ist heute bei mir zu Gast und Autorin. Wer braucht Superhelden? Ist dein letztes Buch, weil wir gerade über die Sexualität von Superheldinnen gesprochen haben. Du hast einen Aspekt reingebracht, an den habe ich eigentlich ehrlich gesagt noch nie so gedacht, wenn ich an Superman gedacht habe, obwohl es einem natürlich sofort schlüssig ist. Der hat es auch nicht so mit Sex.
Mhm, stimmt, ja. Also obwohl er diesen sehr, sehr engen Anzug anhat. Aber es ist auch sehr spannend, dass ja die Kraft, und das war für mich ja so lustig zu sehen, die Kraft ist ja nicht an die Muskeln gebunden. Also Superman könnte ganz, ganz anders ausschauen. Der könnte der schlaksige Typ von nebenan sein. Ja, er könnte auch ein übergewichtiger Mit-70er sein. Ist er aber nicht. Ja. Also natürlich gibt er unsere oder eine gesellschaftskonforme Vorstellung von Maskulinität wieder, ja, die halt dasteht.
Auch in diesem grotesken Anzug.
Ja, nicht nur das, aber auch wenn man sich Helden wie Thor und so weiter anschaut, wie sich die verändern, dann hat der eine ein bisschen Bart, dann längere Haare, der andere nicht. Also es sind schon auch Schönheitsideale oder ist Schönheit zu viel, aber Männlichkeitsideale, die da abgebildet werden und die versucht werden auch irgendwie, vielleicht verkauft zu werden, nicht nur, aber die halt auch als Vorbild dienen sollen zu, ja.
Warum darf Superman eigentlich keinen Sex haben?
Das ist eine gute Frage. Gibt es mehrere Ansätze dazu. Einen, den ich sehr schlüssig finde, ist, dass eben genau dieses Geschlechtsteil, ja, das Problem ist zum Beispiel bei den klassischen Helden. Wenn wir uns anschauen, die Situation von diesen wilden Helden früher, also schauen wir uns jetzt Herakles an, schauen wir uns jetzt Achilles an, also nehmen wir alle griechischen Helden mal her, dann sieht man ganz schnell, dass genau die Sexualität so ein Punkt war, wo sie schwach sind. Also Achilles wird wütend, weil er seine Lieblingssklavin, die er wollte, nicht bekommt und wäre bereit, Troja zu opfern. Ja? Herakles wird fast rasend, weil seine Frau ermordet wird, die er ja so liebt. Also all diese Dinge sind ganz, ganz stark mit Sexualität verknüpft. Auch die Verführbarkeit, Odysseus zum Beispiel und so weiter.
Aber da sind wir doch wieder bei der weiblichen Sexualität, die deswegen nicht sein darf, weil es ja so gefährlich für die Männer ist angeblich. Weil dann verlieren die den Verstand und opfern Troja.
Zum Beispiel, ja. Oder machen zumindest Fehler, die dann zum Untergang führen. Genau, ja, genau. Da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Und bei Superman kommt das einfach mit entschärftem Geschlechtsteil, ja. Also er handelt aus seinem eigenen Imperativ heraus, ja. Also er hat einfach erkannt, das ist das Gute und er macht das. Da kommt ihm nichts in den Weg, ja. Er ist einfach in dieser Hinsicht moralisch integer. höher stehend. Also fast schon, vielleicht würdest du so sagen, so hyperrational. Ja? Weiß ich gar nicht, ob das jetzt zutrifft, aber in seinem moralischen Urteilsvermögen jedenfalls nicht korrumpierbar. Das trifft auf die anderen Helden alle nicht so. Nicht einmal auf die Kriegshelden und Actionhelden. Wobei bei den Actionhelden sieht man auch schon eine leichte Tendenz in diese Richtung, weil wenn man sich die Actionfilme anschaut, dann kommen sehr, sehr selten Frauen vor. Also jetzt schauen wir uns die Rambo-Filme an und so weiter. Also das sind jetzt Frauen und Sexualität, das ist jetzt kein zentraler Aspekt. Ja. Jetzt, Cowboys auch nicht.
Jetzt also. Muss ich mal irgendwie so einen kurzen Hupfer machen von den Superhelden im Film mit dieser gewissen Form von Asexualität, um die Kraft und die Macht ausspielen zu können in die Politik. Mhm. Haben wir das dort auch in gewisser Weise? Also ich habe das Gefühl, da ist das eine Feld, das sind die asexuellen Superhelden und im anderen ist ziemlich genau das Gegenteil. Mhm. Und dazwischen ist gerade wahrscheinlich auch was, aber nicht gerade die, über die wir so viel reden.
Ja, das ist...
Also bei Macron habe ich zum Beispiel ein bisschen das Gefühl so. Auch Sebastian Kurz hat ja ein bisschen dieses Image.
Ja, aber das ist halt ein Bereich, den man sehr, sehr schwer regulieren kann und der einen natürlich auch angreifbar und verletzlich macht. Das geht ja auch schon darum, wie führt man Beziehungen, wie wird Sexualität auch in einer Gesellschaft geregelt? Also wann ist etwas offiziell? Ist man verheiratet? Wie auch immer. Wie geht's mit unehelichen, ehelichen Kindern? Das scheint jetzt mal weit hergeholt, aber es hat sehr viel damit zu tun, wie wir verstehen, wie Sexualität funktionieren darf, was sein darf in einer Gesellschaft und auch wie diese Sexualität, und das finde ich interessant und das ist ein sehr, sehr schwieriges Gebiet, gerade auch in der Philosophie, weil man da Sexualität sehr oft rausstreicht und nur sehr, sehr wenige Philosophen, Philosophinnen diesen Aspekt reingeholt haben, ja, inwieweit das nicht auch unser moralisches Feld sehr stark färbt, nämlich im Hinblick von was ist erlaubt, gibt ja auch diese Sachen von wegen, wenn ich diese sexuellen Vorlieben habe, dann bin ich vielleicht nicht moralisch integer genug oder was besagt dieses Verhalten aus über das, wie ich Werte vertrete, wie ich Stärke simuliere etc. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Klischees und Vorurteile. Wie gesagt, ist jetzt nicht erstes philosophisches Gebiet, aber ich finde, es ist wichtig, dass man das mitdenkt, dass dieses Gebiet der Tabus, des Leugnens, des Wegstreichen, ja, auch diesen ganzen Bereich, der so wesentlich ist, auch fürs Menschsein, dass er natürlich was ausmacht. Und ja, und das ist natürlich wunderbar, das geht mit Superhelden viel, viel besser, weil da spielt das einfach überhaupt keine Rolle und da ist das so in den Hintergrund gedrängt, das sind wesentlich coolere Helden sozusagen für unsere Zeit, als jetzt die sexuellen potenten, möglicherweise sehr gewalttätigen Helden, Heldinnenbilder aus der griechischen Antike. Also die Frage ist ja, was verrät es über unsere Kultur, dass wir so ein Problem haben, auch Sexualität zu adressieren, ja, damit umzugehen. Warum? Also für mich liegt der Verdacht nahe, dass da ordentlich was unter diesem Eisberg liegt.
Eine weitere für mich wirklich überraschende These ist, dass Superhelden, oder nein, so ist es, Superman ist ein perfekter Untertan. Mhm. Wie jetzt? Der rettet doch alle. Wem unterwirft er sich eigentlich?
Na, ist es nochmal noch besser. Weil er ja, und das ist vielleicht das Einzige, was ihn nicht so attraktiv macht für die USA möglicherweise, dass es auch ein starkes Tötungsverbot gibt hier. Ja, also weil die Feinde, die besiegt werden, die werden ja dann nicht umgebracht, sondern die werden ja vor Gericht gestellt. Das heißt, in dem Sinne verfolgen sie ja durchaus oder folgen sie ja dem Rechtssystem. Also sollen ja der Gerechtigkeit quasi zugeführt werden. Perfekte Untertanen insofern, dass sie, obwohl sie diese extremen Superkräfte haben, das System nicht hinterfragen. Also man könnte ja sagen, also man hat diesen tollen Superman, der total moralisch integer ist, aber er ändert nichts. Also er schaut, dass er die Kollateralschäden irgendwie ausgleicht, wenn irgendwas entgleist, wenn irgendwelche Vulkane ausbrechen, wenn da eine Atombombe losgeht, whatever. Wenn die Superschurken mit der hohen Intelligenz übrigens, ja, die vollkommen durch den Wind sind und ihre Machtansprüche haben, dass sie die unter Kontrolle halten. Aber tatsächlich, dass sie das System verbessern, verändern, für mehr Gleichheit sorgen, was auch immer, Ungerechtigkeiten ausgehen, das tun sie nicht. Also ihre Funktion ist tatsächlich die Systemerhaltung und nicht die Systemveränderung. Übrigens auch ein Unterschied zu diesen klassischen Heldentypen, denn die sind tatsächlich auch eine Bedrohung für das System. Also wenn ein ganzer Stamm, der da kämpft, beispielsweise davon abhängt, dass dieser eine Held da irgendwie triumphiert und der sagt, na jetzt hat er aber eigentlich Besseres zu tun, weil es geht ums Prinzip und wenn er das nicht bekommt, dann macht er einfach nichts mehr, hat das tatsächlich existenzielle Auswirkungen auf alle anderen, ja. Das passiert beim Superhelden nicht. Also da kann man davon ausgehen, dass der sein Ding macht, dass der das System unterstützt, dass der für das Gute kämpft, was auch immer dann als das Gute definiert wird und die Ordnung aufrechterhält.
Warum beschäftigt sich eine Philosophin mit Superhelden?
Naja, das ist gar nicht so weit hergeholt. Also ich habe eigentlich angefangen, mich mit Helden zu beschäftigen, schon bei meiner Doktorarbeit, wobei ich da den Fokus ganz, ganz stark auf die Antike hatte. Und mich fasziniert hat so dieses Heldenkonzept, ja. Also was sind so die Komponenten, die Held sein aufbauen? Das ist ja nicht nur, dass du mal jetzt tapfer bist und irgendwie einmal eine Tat machst, sondern dieses ganze Konzept von Held sein ist ja viel, viel reichhaltiger. Da sind ja Bedingungen dran. Und eine große Bedingung ist, dass man durchaus sehr leidensbereit ist. Ja, also man bekommt jetzt Unsterblichkeit etc. und hohe Ehren nicht umsonst, sondern um einen sehr, sehr hohen Preis. Und das ist tatsächlich die Aufopferung für das, was man denkt, größere Ganze, für Ruhm, Ehre. Und das ist philosophisch durchaus sehr, sehr spannend, mal sich anzuschauen, wie sich diese Konzepte auch entwickeln, was Demokratien da abgeleitet haben, sei es von Sokrates, Platon, Aristoteles, ihren Bezug auch zur Gewalt. Also diese Sachen haben mich immer schon fasziniert und es war eigentlich sehr naheliegend, sich anzuschauen, wie haben sich die eigentlich weiterentwickelt. Ja? Also was gibt's da eigentlich in unseren Gesellschaften noch als Vorbilder für, ja, für Übermenschliches, ja, für die Weiterentwicklung des Menschen, ja. Also das lag eigentlich ziemlich auf der Hand, plus natürlich, dass die starken Männer, die jetzt, unter Anführungszeichen bitte starke Männer, die uns jetzt da vielerorts regieren, durchaus sich sehr stark auf eben diese Superhelden berufen und dieses Wording auch verwenden und versuchen auch dieses hypermaskuline Stärkebild wieder stärker einzubringen, das eben auch darauf beruht, System aufrechterhalten, Law and Order, und schon auch diese maskuline Dominanz so zu rechtfertigen. Und
auch es geht ja auch irgendwie, nehme ich an, darum, also wenn man über Gleichstellung spricht, dann muss man auch über das Bild von Männlichkeit sprechen. Mhm. Also sowohl, dass das Frauen haben, also quasi ja. was suchen wir in unseren Partnern, ja. Ja, in dem Fall quasi, wenn heterosexuelle Frauen am Zug sind und auf der anderen Seite, wonach orientieren sich Männer?
Genau.
Ich wollte nochmal zurück und ein Zitat vorlesen aus deinem Buch Wer braucht Superhelden, wo es um die Gewalt geht. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich meine, wenn man bedenkt, dass Österreich, das kommt zwar immer wieder in die Schlagzeilen, wir vergessen es dann aber auch ganz gerne, dass Österreich tatsächlich im letzten Jahr die höchste Frauenmordrate in Europa hatte und mit einem besonderen Punkt noch, dass in anderen Ländern in Europa mehr Männer ermordet werden als Frauen, die Frauenrate trotzdem in Österreich die höchste ist, aber auch mehr Frauen als Männer umgebracht werden. Das ist auch noch in Österreich wirklich besonders und sehr erschreckend. Und der Punkt ist, dass die Datenanalyse ziemlich schwierig ist, weil es die Daten nicht gibt. Das heißt, die Frage kann man gar nicht so leicht beantworten, warum das so ist. Und in deinem Buch steht also es finde ich sehr, sehr schlüssig, was du über Gewalt schreibst. Einem Mythos nach werden Männer gewalttätig, weil sie ihre Gefühle nicht anders ausdrücken können. Der Mann explodiert eben manchmal. Doch Männer üben Gewalt nicht wahllos aus. Sie schlagen nicht ihren Chef, wenn sie wütend sind, wohl aber die Ehefrau. Gewalt wird gezielt eingesetzt, um eigene Interessen dort durchzusetzen, wo der Glaube an die männliche Vormachtstellung ungebrochen besteht. Und das ist in der Beziehung zu Partnerinnen eben öfter der Fall als in der Beziehung zu Vorgesetzten. Das finde ich wirklich einen so einfachen und trotzdem so selten gelesenen Gedanken, dass es eben nicht so ist, dass Männer, die ihre Frauen schlagen, auch anderen einfach ständig in die Goschen hauen.
Ja. Aber das hat auch damit zu tun, dass ich denke, wir ganz, ganz stark, also nicht nur diese Bilder haben von Männer sind halt die Gewalt ausüben, sondern, also das ist jetzt kein, soll gar kein Männerbashing sein, sondern die Idee dahinter ist mehr, wie selbstverständlich wir auch gewisse Dinge wahrnehmen. Also ich bringe jetzt das Beispiel von den letzten Frauenmorden, von denen ich gelesen habe, wo tatsächlich dann getitelt wird, es war eine Beziehungstat, er war enttäuscht, wie auch immer. Ja, also es war eine Liebestat sozusagen. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil wenn man jetzt mal diese Sachen analysiert, jetzt nicht nur philosophisch, sondern auch mal einfach sich die Sprache anschaut, sich einfach ganz, ganz viele Mythen wiederfinden. Also mal zum einen haben wir ganz, ganz stark diese Vorstellung von Liebe, die sich einfach rasant entlädt. Ja, also jetzt geh mal zum Singen zurück, schauen wir uns die meisten Opern an. Ja, also die gehen nicht gut aus, sondern da ist ganz klar, am Schluss sterben wahnsinnig viele Leute, ziemlich sicher sie. Ja, da brauchen wir jetzt nicht nur von der Oper Carmen reden, wo sie dann erdolcht wird am Schluss, weil sie ihn verlässt und sagt, sie will nichts mit ihm zu tun haben, sie will frei sein, sondern wir haben dieses Motiv ganz, ganz oft. Also die Frau, die sich befreien will, die sagt, ja gut, das ist jetzt vorbei, ich möchte mich jetzt trennen und der das quasi dann verwehrt wird. Und begründet wird es damit, dass diese Gefühle so groß waren oder dass eben das Ego verletzt war oder was auch immer, dass es gerechtfertigt war, dass dieser Gefühlsausbruch war. Also dieser Effekt quasi wird so legitimiert. Und das finde ich spannend, weil das hat nämlich sehr wohl eine Tendenz, dass wir diese Dinge als Natur festschreiben. Also es gibt schon sehr, sehr stark diese Vorstellung, es gibt diese Natur des Mannes, es gibt diese Natur der Frau. Und diese Bilder, die festgeschrieben werden, und bitte jetzt nicht nur von Rechtskonservativen, sondern auch, und das muss ich jetzt leider wirklich betonen, auch von Linkskonservativen, sind wahnsinnig, wahnsinnig schwierig aufzulösen, nämlich indem, dass wir neue Bilder erzeugen. Deshalb auch mein Appell oder auch dieses Unterstrichene, dass so viele Bücher eben oder Drehbücher auch von Männern verfasst werden. Also wir sehen ja immer nur das, ja. Wir sehen, dass es da Beziehungskonflikte gibt und wie die aufgearbeitet werden in diesen Sendungen, Serien, Filmen. Wir wissen es von der kulturellen Überlieferung, wie das war in Opern etc. Also wir haben diese Bilder und die sind so, so tief in allem verwurzelt, was wir kennen, dass ich wirklich glaube, und das meine ich jetzt nicht psychologisch, dass wir die nicht unterschätzen dürfen, weil sie uns tatsächlich auch als Modell dienen, Welt zu sehen, Situationen zu beurteilen. Und ja, da gibt es natürlich die Verantwortung, einfach mal zu titulieren, was es ist, nämlich Mord. Und auch darauf hinzuweisen, dass dieser Mord auch natürlich Voraussetzungen braucht, nämlich zum Beispiel die, dass ich sage, ich fühle mich berechtigt, das zu tun, ich fühle mich mächtiger, ich fühle mich stärker, das zu tun. Und wenn man sich anschaut, umgekehrt, wann bringen Frauen jetzt mal zum Beispiel ihren Mann um, dann ist das ja sehr, sehr selten der Fall. Und dann nicht, um ihn zu halten, sondern um sich endgültig von ihm zu befreien, weil sie sehen, sie kommen nicht aus dieser Beziehung raus. Also diese Tendenz dieses Festhaltens und auch dieses Denken vom Besitzanspruch, von Verteidigen, was mir gehört etc., das ist ein ganz, ganz starkes Element noch in unserem Denken. Und ich glaube, da dürfen wir uns bei allen Fortschritten, die wir auch hatten in Richtung Frauenrecht etc., nicht davon täuschen lassen, dass diese Bilder, diese Fantasien viel, viel länger dauern, als wir bereit sind, es zu glauben. Ja? Aber wie gesagt, es ist ein langer Prozess, das aufzumachen. Und es fängt damit an, finde ich, dass man wirklich sehr, sehr sensibel auch mit diesem Thema Gewalt bei Mädchen und Burschen umgeht. Ich erlebe sehr, sehr oft auch in Projekten, dass Mädchen da als die tituliert werden, die halt Gewalt erleiden, die sich da verteidigen müssen, die vorsichtig sein müssen. Und die Burschen, die sind, die sich ganz, ganz selbstverständlich gebärden, dass sie sich einfach nehmen, was sie wollen. Da dagegen zu wirken, das ist ein unendlich langer Prozess, fürchte ich. Das wird uns noch ganz, ganz viel Zeit kosten. Und ich muss sagen, wie gesagt, die Krise überrascht mich jetzt nicht und auch nicht, was rausgekommen ist. Es zeigt nur, wie viel wirklich zu tun ist. Und das muss ich sagen, das ist nicht nur eine Sache der Männer, das ist auch eine Sache der Frauen.
Wenn es um eine neue Form oder ein neues Bild der Männlichkeit geht, dann betrifft das ja Männer wie Frauen, betrifft das alle. Egal, wie man und wo man auch politisch steht und sexuell steht. Die Frage ist, wie geht man da jetzt vor? Also wie schafft man neue Bilder von Männlichkeit? Und bleiben wir jetzt mal bei den Frauen.
Ja.
Nämlich bei dem, was ich vorher gesagt habe, das fand ich auch einen interessanten Punkt in deinem Buch, wenn es eben zum Beispiel um Partnerschaftssuche geht. Also quasi diese, was wollen Frauen? Was sind auch Bilder, die man selber mitgekriegt hat? Also wenn ich mir, also wie lange habe ich gebraucht, um zu verstehen, so wie in amerikanischen Filmen, mit denen ich aufgewachsen bin, funktioniert Sex nicht. Und auch wenn man das weiß, heißt das nicht, dass es aus dem Unterbewusstsein weg ist und nicht irgendwo triggert und man sich dann denkt, was mache ich da eigentlich? Ja? Mhm. Das hat doch mit meiner Realität nichts zu tun. Also das heißt, das sind wieder diese Bilder, von denen du sprichst. Aber wie baut man sich neue Bilder auf?
Das ist der Punkt, den ich auch nicht eindeutig beantworten kann. Also ich weiß es nicht, was jetzt dies eine Strategie wäre. Aber ich halte viel davon, dass wir neue Bilder erzeugen. So, jetzt kann nicht jeder überall neue Bilder erzeugen. Deshalb ja, glaube ich, da gibt es schon auch eine Verantwortung seitens der Medien, seitens Kultur- und Kunstschaffenden auch. Ja, vielleicht sogar wieder die Betonung dieser Bedeutung, auch dieser Genre dafür, dass sich auch Gesellschaft wirklich verändern kann. Ja, dass die auch ein Gesellschaftskatalysator sind. Wir sind es jetzt gewohnt, dass Technologien, Digitalisierung passiert. Ja, all diese Dinge unsere Welt verändern. Ja, also ich habe manchmal auch den Eindruck, jetzt nicht nur in der Krise, aber auch, da ist dann Kultur, Kunst mal nicht so wichtig und auch, was sie so tun. Ich glaube, dass wir unterschätzen, wie wichtig diese Erzeugung von neuen Bildern, von vielleicht auch alternativen Bilderwelten wesentlich ist, um etwas zu verändern.
Da muss ich jetzt kurz einhaken. Ja? Ich glaube irgendwie, dass du da jetzt unterschätzt, die Willigkeit in der Kunstszene selber, diese Bilder zu verändern.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das haben wir auch. Ja?
Also die Frage ist ja einfach, die Quote in der Kunst und der große Aufschrei ist da.
Ja, das stimmt. Ja, das haben wir, aber das haben wir in jedem Bereich. Ja, das betrifft ja auch den geisteswissenschaftlichen Bereich. Ja, also es ist zum Beispiel wahnsinnig schwer, irgendwas philosophisch zu erarbeiten, ohne sofort das Etikett feministisch unterhalb runtergehängt zu bekommen. Was ich insofern jetzt nicht schlecht oder nicht jetzt an sich schlimm finde, nur das ist die erste Abwehrreaktion. Ja, also zum Beispiel so typische Klischeebilder oder Stereotypen aufzumachen, ja, da ist es einfach ein super Totschlagargument, gleich zu sagen, ja, wir lassen sie mal reden, aber wir hängen halt das Etikett Feminismus drunter, weil dann wird es halt relativiert, dann ist es halt, ja, eine kleine Teilsicht. Also ist es wahnsinnig schwer für Frauen, da auch wirklich neue Ideen einzubringen, jetzt nicht nur bei mir, aber ich sehe es ganz allgemein in diesem Bereich. Aber worauf es mir jetzt angekommen ist, ist nicht, dass ich jetzt sage, das ist jetzt so einfach, sondern nur, das ist ein Bereich, wo es möglich wäre. Natürlich kann ich jetzt auch sagen, also einer meiner Favorite-Bereiche ist sicher Elementarpädagogik, wahnsinnig unterschätzt noch immer. Nur auch hier ist es wahnsinnig schwierig, weil du natürlich an den geeigneten Stellen Menschen brauchst, die interessiert dran sind, auch denen, die es dann unterrichten, die dann im Kindergarten tätig sind, ja, dass diese Bilder dann quasi so vermittelt werden. Ist ja oft auch nicht der Fall.
Da hast du wiederum zu wenig Männer, oder?
Ja, da hast du zu wenig Männer und auch hier wäre ich für Quoten. Ja. Aber warum haben wir zu wenig Männer? Also ich habe mal mit einem Kindergartenpädagogen gesprochen und der hat zu mir gesagt, du, das ist ganz einfach, eine bessere Bezahlung, höherer sozialer Status, warum nicht? Es wäre ganz einfach, das zu schaffen. Aber es ist eben nicht so. Ja. Und vor allem auch, wir haben noch einen dritten Punkt, den würde ich jetzt hinzufügen, wir haben auch dieses Misstrauen gegenüber Männern, also das unterstelle ich jetzt mal, oder dieses unangenehme Gefühl, können das Männer wirklich so gut mit den kleinen Kindern wie die Frauen?
Das, glaube ich, hat sich wirklich geändert.
Ja, ich bin mir nicht so sicher. Das habe ich mir auch erhofft. Aber wenn ich so reinhöre, ja, wer da mehr Kompetenz hat, wer das von Natur aus dann, ja, also natürlich jetzt unter Gänsefüßchen, da einen besseren Zugang hat, dann sind das Frauen. Ich bin ja voll gegenteiliger Meinung, weil ich kenne genug Männer, die ich da als wesentlich kompetenter ansehen würde als Frauen. Also wie gesagt, also diese Naturalisierung ist ja eigentlich das Problem. Ja, solange wir nicht aus dem rauskommen, dass es irgendjemand besser kann, weil es natürlicher ist, weil es vielleicht essentiell ist. Aber aus dem rauskommen heißt halt auch, dass wir auf weiblicher Seite vielleicht auch Macht verlieren, ja, die wir halt halten, auch über dieses Monopol für die Kinder zuständig zu sein, da hauptverantwortlich zu sein, hier einwirken zu können, auch auf den Mann, auf Gesellschaft, was auch immer. Das ist halt wahnsinnig schwer. Also ich habe immer das Gefühl, dann fühlen manche Frauen, man nimmt ihnen da Macht weg und dann müssen sie noch mehr tun. Und dann fordere ich vielleicht auch noch ein, dass sie sich in Gewaltmonopolen beteiligen und dann will ich ihnen noch eine Last auflegen. Aber das verkennt die Situation. Ich glaube, wenn wir wirklich interessiert sind, jetzt nicht nur an Feminismus, sondern wirklich an Emanzipation, an wirklicher Gleichstellung, dann können wir nicht sagen, okay, da wollen wir es schon und da nicht. Ja, weil das möchten wir doch von Männern dann auch nicht haben, ja, weil dann wollen wir auch, dass es selbstverständlich ist, dass Männer in Karenz gehen, dass Männer da 50-50 machen. Da kann ich dann aber nicht auf der anderen Seite unfair sein und sagen, naja, aber da will ich jetzt eigentlich nichts damit zu tun haben, ja, weil gefällt mir nicht oder will jetzt nicht Zivildienst machen, will jetzt, also ich verstehe, dass in der jetzigen Situation es nicht okay wäre, den Frauen mehr aufzuladen, aber wenn man Modelle anschaut wie Norwegen, wo Frauen Zivildienst und auch Militärdienst leisten, funktioniert das sehr gut. Und jetzt will ich es nicht zu sehr loben, aber eine der ersten Sachen, die dann auch eingeführt worden sind, war, dass Männer auch längere Haare haben dürfen. Ja? Wenn ich hier jetzt mit Menschen vom Militär rede, ist es ja fast unvorstellbar, warum soll jemand da lange Haare haben? Das ist dort kein Problem. Das heißt, das sind alles Denkmuster, die wir haben, Bilder, wie es sein soll. Und ja, gegen die können wir was tun. Das ist schwierig, aber wir können. Also es ist, diese Länder beweisen es ja auch, es wäre anders möglich.
Ist jetzt keine polemische Frage, sondern ernst gemeint. Gibt es gute Gründe, nicht Feministin zu sein?
Gibt es gute Gründe? Intellektuell sehe ich keine. Ökonomisch und vielleicht vom persönlichen Komfort her ja. Ich glaube, das ja. Also ich glaube, es ist ein Fehlurteil, weil natürlich auch die Frauen, die dann sagen, nein, das passt mir eigentlich eh ganz gut, mein Mann ist dann der Hauptverdiener und ich bleibe dann daheim.
Dann lass es mich nochmal anders formulieren. Gibt es rationale Gründe, nicht Feministin zu sein?
Naja, es kommt darauf an, von welcher Ideologie man her argumentiert. Also wenn ich ein Modell vertrete, jetzt in einer Demokratie, ja, mit den Werten, die wir haben, mit den Ideen von Freiheit, von Gleichstellung, von Beteiligung, die wir haben, dann sehe ich tatsächlich keine. In einem System, worum es darum geht, zum Beispiel einen besseren Ertrag zu erwirtschaften, ja, zum Beispiel, ja, oder wo wir sagen, wir wollen weniger Kosten ausgeben, ja, wir wollen nicht so viel Zeit in Gleichstellungs-, Chancengleichheitsprozesse reinstecken. Ja, wir haben ein stark orientiertes Leistungsprinzip. Ja.
Aber wir haben eine Verfassung, die den Gleichheitsgrundsatz
genau
ganz vorne stehen hat. Weißt du, und deswegen verstehe ich ganz ehrlich nicht, also rein rational, dass gerade Ministerinnen und auch Minister nicht völlig selbstverständlich sagen, ich bin Feministin und Feminist, weil ich für die Gleichstellung der Menschen bin. Da geht es ja nicht nur um die Frauen.
Genau, genau. Deshalb, ich glaube aber, dass da ein Missverständnis wieder in einem Wort liegt. Deshalb habe ich irgendwie versucht, jetzt dieses unleidliche Wort Emanzipation zu bemühen, weil tatsächlich, wenn man dieses Wort ursprünglich sieht, es tatsächlich alle meint. Also tatsächlich die gesamte Gesellschaft gemeint ist. Also wir wollen auf einen Prozess hin, wo die Interessen aller berücksichtigt werden, ja, und nicht nur die von einer Leistungsträgergruppe oder einer sogenannten Leistungsträgergruppe, wie auch immer. Ich glaube, die Frauen, die, und ich bringe es ja auch im Buch, ich betitel es dann so uncharmant mit Wiederfrauen, ja, also die diese Vorstellung haben, das ist ja eh schon erreicht, ja, weil es gibt ja das im Recht. Rechte bedeuten gar nichts, wenn sie keine praktische Umsetzung erfahren. Also solange Frauen schlechter bezahlt werden, solange sie mehr unbezahlte Arbeit leisten, solange sie in gewissen Bereichen nicht dominieren, sage ich ja gar nicht, aber zumindest nicht einmal ansatzweise gleichermaßen repräsentiert sind, dann ist das nicht umgesetzt. Dann kann ich jetzt natürlich versuchen zu glauben und zu sagen, ja, aber alle hätten ja eh die gleichen Chancen. Wir wissen, dass das so überhaupt nicht stimmt. Also weder, wenn es um Bildung geht, was jetzt Bildungsfärbung in Österreich geht, fange ich jetzt gleich gar nicht an. Also wir wissen, dass das natürlich nicht stimmt. Aber ja, ich habe schon das Gefühl, man kann sich sehr bequem hier einrichten in dieser Vorstellung. Es gibt es ja rechtlich. Und was du dann draus machst und ob du was draus machst, ist ja dann dein eigenes Bier. Aber tatsächlich funktioniert so Gesellschaft nicht, denn wir ermöglichen oder verunmöglichen natürlich auch Potenziale. Und ich frage mich ja dann immer, können wir es uns wirklich als Gesellschaft leisten, und jetzt bitte nicht im kapitalistischen Sinn verstehen, aber leisten, dass wir auf das Potenzial von Frauen in so einer Art und Weise verzichten, ja? Und aber auch auf das Potenzial von Männern im Erziehungsbereich. Weil wir sehen ja auch, dass es hier eine große Problematik gibt, wie Kinder, wie Burschen Menschen wie Mädchen erzogen werden und dass da ganz, ganz wichtig ist, sagt ja auch die Psychologie, beweist das ja, dass hier Männer anwesend sind in der Erziehung, dass sie dazu beitragen etc. Also wir haben ja auch Belege auf verschiedenen Wissenschaften, die das gut untermauern. Warum wir das nicht umsetzen, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir einfach es mit einem irrsinnig konservativen System zu tun haben, nicht nur in Österreich, aber auch, das von sehr starken konservativen Belehren lange Zeit beherrscht wurde, teilweise noch immer, siehe Religion, ja. Katholizismus spielt auch eine Rolle. Wir kommen aus einer sehr, sehr stark absolutistischen Geschichte heraus. Und da ist es einfach sehr, sehr schwierig, diese Konzepte zu ersetzen. Und eine große Herausforderung. Ob wir es schaffen werden, ich weiß es nicht.
Glaubst du eigentlich, dass, oder anders gefragt, warum werden patriarchale Systeme nicht einfach aussterben?
Ich glaube, die sterben so lange nicht aus, wie wir nicht dieses unterliegende Gesetz des Rechts des Stärkeren uns genauer anschauen. Also nicht nur, dass das Konzept an sich ja oder als Idee gar nichts bedeutet, funktioniert dieser Slogan wunderbar, ja, weil Rechte Stärkeren kann auch dann der sein, der einfach mehr Leistung bringt. Also ich glaube, solange wir nicht dieses Leistungskonzept, dieses Wettbewerbskonzept und auch dieses nationale Konzept überdenken, wird das äußerst schwierig werden.
Aber das Wettbewerbskonzept und Leistungskonzept liegt doch über allem, was wir momentan kennen.
Ja, das stimmt. Und deshalb ist es auch wahnsinnig schwer, jegliche Art von feministischer Agitation, wie es jetzt manche böswillig nennen würden, abseits von einer Kapitalismuskritik zum Beispiel zu verstehen. Natürlich, weil diese Bereiche verschränkt sind. Also ich glaube, jetzt prinzipiell Theoretikerinnen zu unterstellen, okay, sie hätten jetzt nichts anderes zu tun, als Feminismus zu betreiben, verkennt die Sache. Die Sache ist, dass dieses Konzept, das wir haben, sehr, sehr stark eben diese Ungleichheiten fördert und diese Ungerechtigkeiten perpetuiert. Ich glaube jetzt, dass viele Ökonomen sagen würden, naja, okay, gut, das kann man ja nicht sagen, dass es jetzt gegen Frauen ist. Doch kann man schon sagen, weil es eine eindeutige Einteilung macht zwischen denen, die Leistung bringen, die bezahlte Arbeit leisten und denen, die eben unbezahlte Arbeit leisten. Das heißt, ich glaube, es ist wesentlich, wenn wir was verändern wollen, auch unseren Begriff der Arbeit zu überdenken. Ja? Also solange wir Arbeit so und so sehen, sie so und so werten, sie so und so bezahlen, wird es diese Ungleichheiten geben und wird sich dieses System auch erhalten. Denn irgendwer muss ja diese Pflegearbeit und Sorgearbeit auch übernehmen. Solange wir das nicht besser aufteilen, wie gesagt, und diesen Arbeitsbegriff vollkommen nochmal re-evaluieren, ja, sehr wissenschaftlich ausgedrückt, wird sich da meiner Meinung nach jetzt nichts ändern. Also es hängt wahnsinnig davon ab, wie wir auch Arbeit verstehen wie wir die in Zukunft auch verteilen werden. Wir hätten aber große Chancen. Also ich sehe es jetzt nicht einmal so pessimistisch. Also wenn ich mir anschaue, Digitalisierung etc., ja, also es wird sich ja einiges auch am Arbeitsmarkt ändern und in vielen anderen männerdominierten Bereichen noch ändern. Es gibt ja auch Prognosen, dass Frauen einen steilen Aufstieg in vielen Sparten haben werden. In den USA, gut, jetzt schauen wir mal, wie die Krise das alles nochmal neu verlagert. Diese Männerdominanz in diesen Berufen wird ziemlich sicher fallen. Ich glaube, bei der Hausmeisterei wird es noch sehr stark männlich bleiben, auch in Zukunft. Alle anderen Bereiche werden sich irgendwie ein
bisschen mehr vermischen. Aber wie werden wir das gesellschaftlich lösen? Also wie gehen wir zum Beispiel um mit der Angst der Männer, quasi rausgekickt zu werden, nämlich durchaus irgendwie auch der jungen, liberaleren Männer, die sich jetzt bedroht fühlen von den jungen Frauen, von denen sie wissen, dass das wahrscheinlich mehr deren Zeit sein wird?
Ich glaube, dass wir ganz stark da ansetzen müssen, einmal auf dieses Niveau von Augenhöhe zu kommen. Also, dass es hier nicht darum geht, Feminismus da als die Vorherrschaft der Frauen über die Männer irgendwie zu etablieren. Ich hielte das genauso für eine Falle, sondern dass man eben gezielt darauf aufmerksam macht, in wie vielen Bereichen da Frauen nicht zu Gehör kommen, Frauen sich nicht entfalten können, Frauen nicht das Potenzial entfalten können, was aber nicht heißt, bitte umgekehrt, dass nicht auch Männer viel an Potenzial einbüßen. Also es gibt genug junge Männer, die sagen, sie wären gern mit einer Frau auf Augenhöhe zusammen, aber sie wollen eigentlich nicht der Alleinverdiener, Ernährer sein, da irgendwie alles managen, kaum Kontakt zu den Kindern haben und dann am Abend vollkommen fertig heimkommen, aber das Auto finanzieren für sie noch extra. Also es gibt auch sehr viele, die sagen, sie hätten gern eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Ja, also und da Möglichkeiten zu geben. Also ich denke jetzt mal zum Beispiel das Papa-Monat. Finde ich jetzt nicht besonders ambitioniert, ja. Also zu sagen, ja, ein Monat ist der Papa da und ansonsten ist er eh nicht so wichtig, muss ich sagen, würde ich mir jetzt umgekehrt als Mann nicht gefallen lassen, ja. Also meine Rolle jetzt darin zu sehen, dass ich das Kind jetzt zeuge und dann vielleicht noch finanziell versorge, also da würde ich mir ja fast mehr Aufschrei von den Männern wünschen, die sagen, ich möchte aber teilhaben. Ich möchte mich da einbringen. Das ist ein menschliches Wesen mit Potenzial und ich möchte da teilhaben. Würde vielleicht aber auch heißen, dass wir solche Konzepte wie 12-Stunden-Tag etc. rabiat ablehnen müssen, weil es vielleicht vollkommen unmöglich macht, diese Partizipation zu ermöglichen.
Warum gibt es keine Männerbewegung?
Also es gibt Männerbewegungen, nur die gehen in die andere Richtung.
Ich wollte gerade sagen, ich meine die liberale Art.
Ich weiß es nicht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass gerade die Männer, die es wirklich anders probieren wollen, oft auch verunsichert sind von ihrer eigenen Peergroup. Jetzt will ich nicht übergriffig sein, weil natürlich ich bin da jetzt nicht überall dabei, aber ich habe den Eindruck, es gibt schon auch einen großen Druck, gerade auch wenn ein Mann aus einer nicht so liberalen Umfeld kommt, ja, diesen Männertypus zu entsprechen oder dass dann halt die Abwertung auch vom eigenen Vater kommt, vielleicht noch vom Großvater, ja, dass es zu liberal ist, dass man echter Mann sein muss, dass man, dass das ja so nicht geht, ja, also dass man sich da nicht so viel einbringt. Also ich glaube, dass Peergroups auch eine große Auswirkung haben auf das, wie sich Männer trauen, aktiv zu werden und nicht. Und natürlich auch die Ermutigung dann der Frau, ja. Also lässt man den Partner ans Kind ran oder nicht? Und viele, muss ich sagen, was ich beobachte, tun es einfach nicht. Und sich dann zu wundern, dass sich Männer auch zurückziehen und dann sagen, naja gut, mit Windeln will ich jetzt nichts zu tun haben. Ist ja nicht so, dass wir als Frauen damit geboren werden, mit einem natürlichen Gefühl, Windeln zu wechseln. Ist ja vollkommen absurd. Wir lernen natürlich all dies. Ja? Aber das so als Natur zu verkaufen, macht es den Frauen nicht leichter und den Männern nicht. Also die Frauen vergeben sich was und die Männer haben auch nicht die Chance, das zu erleben.
Die Philosophin Liz Hirn ist heute zu Gast bei mir im FM4 Doppelzimmer. Lass uns doch noch über das schöne Wort Perfektion sprechen.
Gut.
Ist das bei dir zu Hause?
Perfektion? Nein. Obwohl es ist ein Ringen mit dem, dass man natürlich in manchen Situationen sowas wie Perfektion einstellen will. Aber was ich so erlebe mit zunehmendem Alter, finde ich den Begriff nicht nur noch mehr suspekt, sondern ja, wende ich mich auch immer rabiater dagegen. Weil Punkt eins einmal, es macht einen sicher nicht glücklicher. Gut, das ist, muss nicht das erste Ziel des Lebens sein. Aber ich glaube auch, dass es tatsächlich verhindert, dass Projekte und Dinge zu einem Abschluss kommen. Also es ist gut, einen Anspruch zu haben an die Dinge, aber Perfektion heißt ja übersetzt sowas wie das Gemachte. Das heißt etwas, was hergestellt worden ist. Und das heißt aber auch, dass es mal einen Anfang und ein Ende geben muss von etwas und das setzt man natürlich. Und da man ein endliches Wesen ist, ist die Perfektion natürlich nie erreichbar. Also man muss einfach irgendwann auch den Mut haben zu sagen, das ist jetzt das, was da jetzt rauskommt. Ich habe mich bemüht, aber mittlerweile genieße ich es auch mal, Abschlüsse zu setzen und zu sagen, gut, jetzt ist das mal abgeschlossen und mal so oder so perfekt. Aber das ist schwer.
Also ich kann das jetzt nicht für Männer sagen, das weiß ich einfach nicht. Ich weiß nur, dass es bei Frauen das mit der Perfektion in ganz unterschiedlichen Bereichen ein großes Thema ist und eine wahnsinnige, wahnsinnige Überforderung darstellt, weil wir es halt auch in so vielen Bereichen haben. Also die Beziehung, die wir führen, die Ansprüche, die wir da haben, die Ansprüche an unseren Körper, an unseren Beruf, an unseren Intellekt, also je nachdem quasi wie und wo man beruflich und privat unterwegs ist, kannst du das in alle Bereiche reinsetzen. Und das ist schon ganz schön viel.
Ja.
Und ich weiß nicht genau, woher das kommt. Ist es tatsächlich irgendwie etwas, was wir von ganz klein auf mitnehmen und diese Ansprüche an uns stellen? Warum legen wir das so schwer ab? Warum vermischt sich das aber dann auch quasi in der eigenen Identitätsfindung durchaus auch mit sehr positiven Dingen und wird dann aber wieder zu einer Last?
Also ich muss jetzt sofort an diese Multitasking-Geschichte denken, die ich auch gehört habe, aber die ich auch so oft höre. Ja, also im Sinne von, man lernt oft auch Mädchen, jungen Frauen schon, dass man ja von Haus aus multitaskingfähig wäre. Also dass es quasi selbstverständlich ist, mehrere Aufgaben gleichzeitig perfekt sozusagen zu erledigen oder zu managen, weil das einfach, man kann das halt als Frau besser. Na, was für eine bösartige Sache ist das, ja? Also nebenbei dieses Kompliment einer angeblich nicht wirklich bewiesenen besonderen Fähigkeit, die Frauen haben, die natürlich super ausbeutbar ist. Ja. Also zu sagen, warum geht denn das nicht nebenbei? Also ist das nicht so selbstverständlich? Also auch die Frauen untereinander, ja, das muss man ja alles nebenbei managen können. Warum? Also ich finde ja wahnsinnig spannend, dass wir diesen inneren Aufschrei nicht haben, sicher nicht, ja, oder nacheinander, oder dann ist es halt nicht perfekt. Aber ja, ich denke tatsächlich, dass es da eine Art von, vielleicht gar nicht zu einer bewussten Erziehung dorthin geht, aber dieses Geschehen der multitaskingfähigen Frau, die das schon alles irgendwie schafft, und die Mutter hat auch schon 3- und 4-fach Belastungen gehabt. Jetzt denkt sich die junge Frau vielleicht, na gut, das will ich nicht unbedingt, aber eigentlich müsste ich es ja auch irgendwie schaffen können. Ja? Es pflanzt sich fort als Idee, dass das.
Wenn man da jetzt irgendwie zu den Heldinnen ganz am Anfang und einer sehr berechtigten Skepsis zurückgehen, ich meine, es ist doch tatsächlich so, dass das reine Lob, wow, du schaffst 5 Dinge gleichzeitig, ja, schon reicht, dass man sich denkt, ja,
Genau.
Und dann irgendwie am Abend tot umfällt.
Ganz genau, ganz genau. Und das kann man beliebig ausdehnen, ja. Von Kleidung bis Haushalt, bis Arzttermine managen, bis Kindergeburtstag machen, alles. Es kann da alles eine perfekte Urlaub planen.
Aber warum setzt denn die Ratio das so aus?
Ich weiß nicht, ob sie aussetzt. Ich glaube, wenn man etwas wirklich gewohnt ist, also für mich war mal diese Idee, dieses Multitasking ist so toll, war für mich einfach unhinterfragt, weil ich dachte, das ist etwas, was für mich vollkommen selbstverständlich wäre. Also das war irgendwie, es war als Witz in der Sprache drinnen, es war einfach eine Selbstverständlichkeit. Das Problem ist eher, dass man so die Aufmerksamkeit auf etwas richtet, was derart selbstverständlich ist, und das ist nicht so einfach. Weil man natürlich in seinem Denkschema drinnen ist. In dem Moment, wo du drauf schaust, ist es dir eh klar, dass da irgendwas nicht stimmt. Irgendwas kann sich nicht ausgehen. Man kommt auch relativ schnell drauf, glaube ich, dass das irgendwie ein Problem ist, dass das nicht wirklich stimmt, dass man eigentlich nicht glücklich damit ist, dass man das tatsächlich eigentlich nicht so perfekt löst. Zumindest ist man selber nicht mehr glücklich dabei oder kann es vielleicht auch körperlich nicht mehr schaffen. Aber dann ist es halt emotional verquickt. Also das Problem bei diesen Bildern, egal welches Bild es ist, dass es oft so stark auch verinnerlicht ist, auch als Mustern, als Pattern quasi, dass man immer wieder auch auslöst. Und das rauszukriegen, also ich meine, das braucht ja nicht nur eine Wiederholung, sondern das braucht, weiß nicht, hunderte von Wiederholungen. Und das Problem ist, selbst wenn man es selber durchschaut, man hat ein soziales Umfeld. Und das soziale Umfeld weist einen ja auch darauf hin, dass das ja irgendwie gehen muss. Dass die Mama schon geschafft hat, dass das die Oma schon geschafft hat. Also es pflanzt sich einfach so und so weiter fort. Und selbst wenn man es hinterfragt, wie gesagt, es ist ganz, ganz schwer, den sozialen Druck standzuhalten. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Und ich finde auch, da darf man auch unperfekt sein. Man darf den auch mal erliegen. Ich finde, das Schlimmste ist dann, wenn man dann auch noch diese Selbstgeißelung hat, dass man sagt, na ja, und jetzt hat man es nicht geschafft. Ich finde, es ist wichtig, es mal zu erkennen und dann zu versuchen, dagegen zu arbeiten, vielleicht einmal absichtlich etwas nicht zu tun oder zu sagen, nein, ich mache das jetzt hintereinander, ja, oder ich mache jetzt das einfach nicht. Ja, also diese Erwartung weise ich jetzt einfach vollkommen von mir, und ganz ehrlich, meistens sind es sogar die kleinsten Erwartungen, die schon so anstrengend sind, und ich finde, man muss sich also wirklich auch als Frau dieses Perfektionismus verweigern.
Punkt. Manchmal ist es einfach ein Punkt. Ich habe neben deinen Büchern in der letzten Woche, weil das sich so verwoben hat, die unsichtbaren Frauen gelesen. Über die genderbezogenen großen Datenlücken, die es gibt in allen Bereichen, über die Architektur, die Medizin, die Wissenschaft. Weil wir ständig von den Bildern reden und wie die erzeugt werden. Und dann denke ich mir immer, gut, also einer dieser schönen Sätze, der da in dem Buch drinnen vorkommt, ist, Frauen sind nicht einfach kleinere Männer. Das ist gerade in Bezug auf die Medizin, wenn du dir dann durchliest, okay, also Frauen kommen in den meisten medizinischen Studien, wenn Medikamente getestet werden, in einem viel geringeren Ausmaß vor, 18 bis gerade einmal 35%, wenn es viel ist. Man weiß, dass es zum Beispiel für eine Grippeimpfung, dass Frauen und Männer anders darauf reagieren. Es gibt aber keine getrennte Frauen- und Männer-Grippeimpfung. Das ist auch bei anderen Impfungen so. Man weiß zum Beispiel bei den meisten Medikamenten nicht, wie schwangere Frauen darauf reagieren, weil schwangere Frauen in Teststudien aus durchaus verständlichen Gründen, aber auf der anderen Seite auch nicht verständlichen Gründen, weil die Frauen sind ja sehr wohl bei den Studien, wenn es um die Kosmetik geht und um die Cremen, da sind sie zu 90% durchaus vertreten. Und dann liest man sich das durch und denkt sich, Wahnsinn, es ist ein riesengroßes Echtzeitexperiment. Kurzum, ich nehme ständig Dinge zu mir, also nicht, dass ich so viele Medikamente nehme, aber auch in anderen Dingen, die niemals, wo sich nie wer gefragt hat, wie ist denn das jetzt für eine Frau?
Ja. Das stimmt. Das hatte ich mal bei, nachdem das mit der Autodummy-Studie rausgekommen ist, ja, dass es auf Männerkörper ausgerichtet ist. Und mein erster Gedanke dazu war, und ich fand, der war sehr verräterisch, war, ja, aber naja, kann man halt nichts machen. Und da dachte ich mir, wieso ist das der erste Gedanke, den ich habe? Das ist halt so. Na, also wie soll man das jetzt, wie soll man
kann
das
jetzt anmachen? Nicht alles auch auf
man
die Frauen.
Man kann ja nicht alles jetzt auf die Frauen. Und da dachte ich mir, das ist ja Wahnsinn, dass ich das denke. Aber was ich damit sagen will, ist ja, es ist so tief drinnen, ja. Es ist so eine Selbstverständlichkeit, auch damit zu argumentieren, naja, ökonomisch geht's halt nicht, ja. Also das kostet zu viel, mit Frauen zu testen, ja. Oder das Risiko mit einer Frau, die zum Beispiel schwanger ist, oder diese Tests irgendwie vorsichtiger anzugehen, das dauert zu lang. Also ist alles auch ein Kostenfaktor. Aber viel spannender fand ich dann meinen nächsten Gedanken, wir sind ja gar keine Minderheit. Ja, also ich glaube, ein wesentlicher Aspekt ist ja jetzt nicht nur vollkommen fuchsteufelswild zu werden, weil wenn man das alles liest, dann könnte man das als Frau schon durchaus werden, sondern schon nochmal den Schritt zurückzugehen und zu sagen, warum empfinden wir uns mit diesen Anliegen immer in so einer Minderheitenposition? Ja, also die Hälfte der Menschheit verhält sich, als ob die Themen so 10% betreffen, wenn es gut geht. Ja, also wir sind froh, wenn mal da ein Geld fließt für ein Projekt. Wir sind froh, wenn da mal jemand das berücksichtigt, da mal was drüber schreibt und so. Es ist vollkommen unangebracht. Also ich bin jetzt kein Fan vom Wort Selbstbewusstsein, aber spannend finde ich, dass so wenig Bewusstsein da ist, dass es, wie gesagt, keine Minderheitensache ist und dass es aber immer so transportiert wird, als ob das jetzt schon außergewöhnlich wäre, wenn da jetzt einmal eine weibliche Filmschaffende da jetzt mal auftritt. Ja? Oder wenn es da mal ein Filmfestival gibt, das jetzt speziell sich wir Frauen und Drehbuchautorinnen irgendwie annimmt. Ja? Also das finde ich so erstaunlich, dass wir hier es nicht geschafft haben. Gut, man, das hat schon Beauvoir im anderen Geschlecht geschrieben, dass sie das überrascht, dass also Frauen nie dieses Gefühl von, dass sie ja eigentlich wirklich die andere Hälfte sind, ja, also eine Hälfte sind und nicht eine Minderheit sind, dass es nicht entwickelt worden ist.
Es ist abgesehen davon einfach sehr gefährlich, weil man weiß in der Zwischenzeit, also jetzt rein, wenn man nochmal bei der Medizin bleibt, also wir kennen diese Studien inzwischen, was die Herzinfarkte betrifft, dass Lunge und Herz tatsächlich, also es geht bis in die Zellen hinein, dass Frauen- und Männerkörper anders aufgebaut sind und andere Dinge brauchen.
Ja, wobei mir eine Internistin mal, die mir auch die Daten, also in der Originalstudie mal geschickt hat, mit der habe ich dann telefoniert und dann haben wir darüber gesprochen und sie hat gesagt, spannend ist ja auch, und darauf sollte man auch nochmal den Blick lenken, dass weibliche Ärzte, dass die Sterblichkeitsrate bei Männern, wenn Frauen Männer behandeln, gut ist. Also da ist kein Unterschied. Also bei Frauen, wenn Frauen Männer und Frauen behandeln, ist die Rate gleich gut. Da verändert sich nichts. Die Veränderung ist dort, wo Männer Frauen behandeln, zum Beispiel, wenn sich es um Herzinfarkt dreht. Und das ist spannend. Und das ist schon ein Setting, das auch im Kopf ist, nämlich, was lernst du, was ist diese typische Situation? Und wenn Frauen hier als atypisch gesehen wären, können sie natürlich nicht so beurteilt werden, wie die klassischen Symptome ablaufen oder werde ich kein Auge dafür haben. Das heißt, die Frauen, die Ärztinnen waren einfach sensibilisiert dafür, dass auch diese Symptome dazu gehören. Aber das ist auch ein Lerneffekt und es ist eine Frage, und da wird es jetzt wieder philosophisch. Der Ausbildung, aber das Philosophische wäre, wie denken wir den Menschen? Und da sind wir tatsächlich nicht weit entfernt von der Idee, die wir seit der Antike haben hier, dass der Mensch männlich gedacht wird. Dieser Idealtypus, wo die typischen, deswegen heißt ja auch die typischen männlichen, Symptome und die atypischen weiblichen. Und das verrät einfach wahnsinnig viel, wie wir auch Menschsein sehen, was ich ja lustig finde, weil den Menschen gibt's ja so nicht, weil wie sollte der denn sein? Also wir sind ja zwei Ausformungen dieses Menschseins, könnte ich jetzt sagen. Es klingt jetzt sehr poetisch, aber tatsächlich ist ja unsere Abstraktion von den Menschen, den wir uns da alle vorstellen, ja schon mehr wie ein platonischer Kugelmensch verschmolzen miteinander.
Und zwischen den zwei Formen gibt es ja dann auch noch Formen.
Genau, also es wird ja noch viel komplizierter, ja. Also ich muss ja sagen, das ist das Nicht-Perfekte, ja. An den Büchern ist natürlich auch, dass viele Aspekte des dazwischen nicht, naja, nicht gut zur Geltung kommen und nicht zur Rechnung kommen, wobei ich eben finde, dass genau dieses Drama oder diese Konflikte vor allem eben dadurch entstehen, dass diese zwei Konzepte auch von Geschlecht so stark herausgearbeitet worden sind und durchgeführt worden sind in der Geschichte. Man kann es ja auch ganz anders leben. Man könnte es auch ganz anders beurteilen. Und vor allem, warum ist diese Zweiteilung überhaupt so wichtig? Weil es eben ein Geschlecht gibt, das mehr Privilegien hat als das andere. Ja? Und eines als hochwertiger oder vielleicht menschlicher gesehen wird als das andere. Aber das ist jetzt nicht das Fehlverhalten der Männer, ja, das, wie gesagt, sondern das hat sich einfach durchgesetzt und wir haben scheinbar es nicht geschafft, und das nehme ich jetzt global so wahr, dem irgendetwas wirklich Bruchbares entgegenzusetzen.
Ich glaube, es braucht einen Perspektivenwechsel, der auch wahnsinnig spannend, interessant und auch manchmal lustig sein kann, den wir alle einnehmen sollten. Also einfach simpel mal die Position zu wechseln, Dinge anders zu sehen. Und es gibt in dem Buch Die unsichtbare Frau ein Beispiel, das ich dir noch erzählen will, weil ich da irgendwie auch einen Perspektivenwechsel gemacht habe, so wie die schwedische Gemeindeverwaltung einer Kleinstadt, würde ich sagen. Da hat sich nämlich jemand die Frage gestellt, ist eigentlich Schneeräumung gendergerecht zu betrachten? Dann haben alle gesagt, jetzt mach jetzt keinen Witz, wir sind da eh schon gut unterwegs, also bei der Schneeräumung hört es jetzt dann auf. Und dann haben sich die aber tatsächlich die Mühe gemacht und haben über ein paar Jahre Daten ausgewertet und sind draufgekommen, was eigentlich auch unglaublich klar auf der Hand liegt, deswegen sage ich einfach nochmal die Perspektive wechseln, nämlich dass die Wege von Frauen und Männern und Menschen, das betrifft beide, die Kinder haben, anders sind. Der Mann meistens steigt ins Auto und fährt in die Arbeit, ein Weg. Die Frau in größerem Anteil als der Mann bringt das Kind in die Schule, geht einkaufen, geht dann in die Arbeit. Das sind andere Wege, ja, und die öfter öffentlich als die Männer. Das sind die Daten der Studie. Das hat dazu geführt, dass die Stadtregierung gesagt hat, gut, wir ändern unser Schneeräumverhalten im Winter und räumen zuerst die Gehwege, dann die Wege der öffentlichen Verkehrsmittel und dann die Straßen, weil mit dem Auto eine Straße zu fahren mit Schnee ist einfacher, als den Kinderwagen oder den Rollstuhl über den Gehweg zu führen, was wiederum wirtschaftlich große positive Erfolge hatte, weil viel weniger Leute sich die Füße gebrochen haben. Tatsächlich. Das haben die über 5 Jahre erhoben und haben quasi das da auch wieder gezeigt, dass es natürlich Sinn macht, zu schauen, welche Menschen, und ich meine, je größer die Gleichstellung einer Gesellschaft ist, desto mehr wird es auch da nicht um Männer und Frauen gehen, sondern mehr um Leute, die mit dem Auto fahren und Leute, die Kinder- und Altenbetreuung und solche Dinge machen. Also da geht es dann nicht mehr um Geschlecht. Momentan ist es halt noch so.
Aber es ist ein schönes Beispiel dafür, warum Gleichstellung nicht Gleichmacherei bedeutet. Weil natürlich sind diese Menschen dadurch ja nicht jetzt gleich gemacht, aber ihre Interessen sind gleichermaßen berücksichtigt worden. Und ich finde, da gibt es dieses große Missverständnis. Also wir könnten sehr, sehr viele innovative Konzepte auch einfach mal testen. Gut, wir haben schon festgestellt, wir sind als Gesellschaften super konservativ unterwegs und wir testen ungern, außer wir sind gezwungen durch irgendwelche Epidemien, Pandemien oder was auch immer. Aber prinzipiell, dass es nicht darum geht, jetzt zu sagen, okay, Männer und Frauen oder wie auch immer sind jetzt vollkommen gleich. Aber zu schauen und zu sagen, es kann nicht sein, dass ein Geschlecht das und das nicht machen kann, ja, oder keinen Zugang dazu hat oder größere Hürden zu überwinden hat, etc. Das kann doch nicht unser Wunsch sein in einer Gesellschaft, die wir vielleicht als idealtypisch sehen, wo wir tatsächlich das größte Potenzial nutzen wollen, wo wir uns weiterentwickeln wollen, etc. Ja. Also es passt ja eigentlich auch gar nicht zu unseren vielleicht technologischen, digitalisierten Zukunftsvorstellungen. Ja. Also ich habe so das Gefühl, es ist wichtig, nicht das als Kampf zu betonen, sondern tatsächlich als ein Miteinander auch von neuen Möglichkeiten, die wir erschaffen können, von einer vielleicht nicht unbedingt immer friedlicheren Zukunft, aber vielleicht von einer gleichberechtigteren Zukunft. Ja. Perfekte Welt wird es keine geben, das glaube ich, können wir uns abschminken. Aber ich finde, es ist wichtig, mit solchen Beispielen auch zu zeigen, dass es oft diese unter Anführungszeichen kleinen Dinge sind, die schon so einen großen Unterschied auch in der Qualität des Miteinanders dann auch zwischen den Geschlechtern haben können. Dass man es nicht unterschätzen darf. Ja? Und da geht es nicht darum, dass jetzt drei Feministinnen sagen, die Männer sind jetzt zu böse, sondern da geht es darum zu sagen, es geht um den größeren Kontext. Wie stellen wir uns ein gutes Leben miteinander vor? In welche Richtung stellen wir uns vor, dass wir uns als Menschen entwickeln wollen? Welche Ziele und Werte können wir gemeinsam im Diskurs herausfinden? Ja? Da wird jetzt nicht jeder gleichermaßen partizipieren, aber zu schauen, dass wir einen größtmöglichen Anteil da teilhaben lassen und in diesen Diskurs einbinden. Also das finde ich, das könnte schon ein Ziel sein, das wir schaffen können auch.
Liz Hirn, Philosophin und ausgebildete Sängerin, ist heute zu Gast im Doppelzimmer. Liz, ich würde gern aufhören und dich ein bisschen noch über die Stimme befragen, nämlich irgendwie, was für Stimmen du zum Beispiel, was berührt dich jetzt irgendwie so musikalisch? Was für Stimmen magst du?
Wow. Das ist eine schwierige Frage. Gut, das sind sehr, die meisten Fragen sind für mich schwierig. Aber was berührt mich an Stimmen? Ich habe da keine gerade Vorstellung davon. Es können auch Sprechstimmen sein. Also lustigerweise, wie du das gesagt hast, habe ich gedacht, was hat dich in letzter Zeit jetzt stimmlich berührt? Und dann ist mir gleich eingefallen bei den Protesten jetzt in den USA zu diesem gewaltsamen Tod von George Floyd, diese eine Aktivistin, der Namen ich jetzt gar nicht weiß, die da aber interviewt worden ist, die da reingeschrien hat und die Art, nicht einmal was sie gesagt hat, das war vollkommen klar, sondern die Art, wie sie geschrien hat, wie sie laut war, wie sie intoniert hat, das wirkt noch immer jetzt nach. Also ich spüre es jetzt noch, obwohl ich den Inhalt jetzt nur so teilweise sehr schwammig im Kopf habe. Beim Singen muss ich sagen, das ist Live-Stimmen. Also live ist für mich einfach anders als anzuhören. Ich mag Männer- und Frauenstimmen. Ich habe jetzt gar keine Favorites, obwohl ich gern Frauenstimmen habe mit einem dunklen Timbre. Das mag ich eigentlich schon ganz gern. Also die ganz hohen, vergnügten, die sind okay, aber die mit einem gewissen dunklen Timbre, ja, rühren irgendwie tiefer an bei mir. Ja, die bringen, ja, genau, das würde ich sagen.
Bringen dich zum Schwingen.
Ja, die bringen mich zum Schwingen oder vielleicht auch, weil ich selber, gut, jetzt nicht alt bin, aber Mezzo war oder bin, kann ich da irgendwie vielleicht mehr damit anfangen, weiß ich nicht. Oder vielleicht kann ich mich auch mehr da reinversetzen und da mehr so im Kopf herumspielen, was ist schwierig und was nicht. Also es gefällt mir auch gut, mal zu überlegen, gut, wie wäre das jetzt zu singen.
Hast du eigentlich ganz aufgehört mit jeglicher Art von Singen?
Also ich singe schon noch, aber ich bin jetzt wesentlich weniger diszipliniert, was jetzt meine Gesangsroutine angeht und so.
Aber du hast nie daran gedacht, irgendwie in ein anderes Genre mal überzuwechseln oder so?
Doch, ich habe eigentlich auch sehr viel in Richtung Jazz gesungen. Mein Problem war, dass ich am Klavier zu schlecht war. Das heißt zu schlecht, ich hätte einfach wahnsinnig viel aufholen müssen und war einfach verwöhnt, dass ich Leute am Klavier hatte, die einfach dermaßen genial waren.
Also du wolltest Klavier spielen und singen gleichzeitig?
Naja, damals war es so, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, dass Jazz zum Beispiel in Graz nur in Kombination möglich war und ich einfach nicht das Selbstbewusstsein hatte, dass ich jetzt sage, gut, ich setze mich jetzt hin und ich strebe jetzt wirklich Klavier, sondern ich wollte wirklich mit der Stimme arbeiten. Würde ich jetzt vielleicht auch anders machen, weiß ich nicht. Aber prinzipiell hat mir immer gefallen, einfach so mit der Stimme zu experimentieren. Also ich finde mittlerweile sogar ganz, ganz hohe indische Musikstücke spannend, ja, die sehr, sehr ungewohnt klingen. Ja. Aber es ist auch eine Sache der Gewohnheit, mal zu schauen, wie kann Stimme funktionieren, was finde ich daran schön, was finde ich übertrieben dran. Also es ist so ein Reinwachsen in dem, was man auch, ja, vielleicht ein sich vertraut machen, sagen wir so, ja. Also ich habe zum Beispiel nie so einen richtigen Zugang zu atonaler Musik gefunden, weil ich vielleicht auch niemanden hatte, der mich da irgendwie vertraut gemacht hat damit. Und ich stehe noch immer so daneben und bin so sprachlos und finde einfach nicht den Zugang, ja, was mir irrsinnig leid tut, ja. Aber es ist bei mir sogar wenn ich jetzt denke, auch in der bildenden Kunst, obwohl ich überhaupt nicht zeichnen kann und bildnerisch tätig sein kann, ja. Aber es braucht einfach so ein Vertrautmachen, ein so sich annähern, vielleicht so ein, ja, ich denke da immer so an den kleinen Prinzen, ist jetzt vielleicht weit hergeholt von Saint-Exupéry, ja, so ein Zähmen des Bereichs für dich, ja, und das ist einfach, das braucht einfach Zeit. Und ich merke einfach, im Moment habe ich die leider nicht, also muss ich mit dem bleiben, das mir jetzt schon vertraut ist.
Was beschäftigt dich gerade?
Im Moment beschäftigt mich die Stadt als spezielles Habitat von Menschsein. Also die Frage, was ist eigentlich eine Stadt? Und ich tauche da jetzt gerade ein und bin jetzt gerade so in Einlesen und Nachrecherchieren und Forschen. Und je mehr ich da eintauche, desto faszinierender finde ich überhaupt, dass wir in einer Stadt leben können und wie es dazu gekommen ist. Also wirklich auch so Stadt als nicht nur Wiege von Demokratie, sondern auch überhaupt von, ja, inwieweit halt auch die Stadt das Verständnis vom Menschsein prägt. Und natürlich auch meine eigene vielleicht Landflucht in die Stadt. Also insofern spielt da natürlich auch immer viel Eigenes rein.
Und du als Weitgereiste, wenn die Grenzen wieder offen sind, wirst du gleich weg? oder hält dich momentan das Interesse an der eigenen Stadt?
Also ich finde ja Städte überall spannend. Also ich mag ja gerne einen Vergleich. Ja? Also wenn ich in ein Land komme, das ich nicht kenne, dann gehe ich wahnsinnig gerne in Supermärkte. Ja? Weil ich immer spannend finde zu schauen, was ist denen wichtig? Ja? Was glaubt das Land, das den Leuten wichtig ist? Und das geht natürlich in Städten hervorragend, weil da ist einfach die Rate an Supermärkten, Geschäften recht groß, um mal so zu schauen, was konsumieren die, wie sind die so drauf. Also ich leide schon ein bisschen mittlerweile unter einer nationalen Klaustrophobie, muss ich sagen. Ja, also ich finde Österreich jetzt landschaftlich und auch von dem, was man erfahren und erforschen kann, super. Ja, aber ich brauche das Reisen einfach als eine Art von Bewegungsart, auch im Geist. Das heißt, gleich vielleicht nicht weg, vielleicht ein bisschen über die Grenze, ja, aber ich hoffe, dass bald mal wieder Marokko möglich sein wird und dann vielleicht sogar, und das traue ich mich ja noch gar nicht anzudenken, mal Nepal oder Indien, aber das sehe ich noch in weiter Ferne. Also ich hoffe mal, dass ich so dieses Gefühl von Grenzüberschreitung zumindest mal im Juli wieder habe, ja.
Schön, dass du uns hier am Hügel in der Stadt besucht hast, in unserem Hügelstudio.
Ja, danke für die Einladung. War gar nicht so schwer herzufinden.
FM4 Doppelzimmer. FM4 ORF.at/podcast.